You spend all your time thinking about dying. Like you're gonna get killed by eggs or beef or global warming or asteroids. But you never take time to imagine the impossible. That maybe you survive.
Kompott Nummer 295, AOP. Hallo und herzlich willkommen zum 295. Kompott, den ich zu einem nicht unwesentlichen Teil am Samstag, dem 10. Dezember 2011 aufgenommen habe. In einem Krankenhauszimmer, was daran liegt, dass ich in selbigem jetzt quasi wohnhaft bin. Das Intro nebenbei kommt aus dem Doctor Who 2005, zweite Episode. Ja, ja, Maybe You Survive. Und ja, das habe ich hier jetzt aufgenommen und zwar deswegen, weil ich gerade ganz akut viel zu viel Zeit mit mir rumtrage und nichts zu tun habe und das Zimmer ansonsten leer ist. Das ist es auch erst seit heute. Beziehungsweise leer ist es eigentlich immer nur dann, wenn ich gerade wer reingeschneit kommt, um irgendwas zu tun. Grr. So, was ihr hier allerdings auf die Ohren kriegt, sind vier Teile dieses Mal, nämlich ein Teil Krankenhaus-Spezial-Podcast mit regelmäßigen Updates, ein Teil Politik, noch ein Teil Politik, ein Teil Tech und Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr hier einfach weiterhört, ist dann Teil 4, die Technik-Mafia-Space-Ecke, in der sich eine Mafia-Meldung versteckt, ein paar Fanboy-Meldungen, Neues zum Space und der LHC kommt auch nochmal drin vor. Sude, da hätten wir mal die Google-Lieferung. Die nämlich eine Meldung ist vom Heise-Ticker vom Freitag, dass Google laut Wall Street Journal planen würde oder in Gesprächen wäre mit namhaften Einzelhändlern, um gemeinsam einen Lieferservice aufzuziehen, der für eine geringe Gebühr innerhalb eines Tages die im Web bestellten Waren zum Kunden bringt. Google sei vom Erfolg von Amazons eigenem Lieferservice Prime zu dem Vorstoß angeregt worden, denn viele Kunden suchten ihre Artikel nun nur noch bei Amazon direkt und würden Google als Suchmaschine dabei umgehen. Amazon Prime verspricht für eine einmalige Jahresgebühr von 29 Euro in Deutschland oder 79 Dollar in den USA eine schnelle Lieferung in der Regel einen Tag nach der Bestellung ohne Mindestbestellwert. Und mehrere Einzelhändler hätten bereits Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet, schreibt die Zeitung unter Berufung auf eingeweihte Personen. Mögliche Partner seien die US-Kaufhauskette Macy's, die Modekette Gap und den Büroartikelhändler Office Max. Deutsche Einzelhändler finden sich derzeit nicht unter den angeblichen Partnern für einen Google-Lieferservice, was auch nicht wirklich überraschend ist, aber ja. Und nach Informationen der Zeitung will Google dann den Lieferservice auf seiner vorhandenen Produktsuche aufbauen, wenn der Kunde auf diese Weise die gewünschte Ware gefunden hat. Soll ihm bei der Bestellung der schnelle Lieferservice angeboten werden. Ein Pilotversuch soll in der Region um San Francisco starten. Irgendwann im kommenden Jahr soll es losgehen. Die Firmen selbst wollten die Informationen nicht kommentieren. Google und Amazon konkurrieren bereits im Geschäft mit Musik und Videos im Internet. Oder anders ausgedrückt, Google geht mehr von der Suchmaschine zu einem eigenen Inhalteanbieter und wenn sie dann auch noch von einer Shopping-Suchmaschine zu einem Shopping-Anbieter werden, dann ist das konsequenter weiterer Schritt in diese Richtung. Genauso wie sie ja in Sachen Social Networks jetzt sich auch selber als Netz versuchen. Plugelguss fällt mir da so spontan ein. Aber ja. So, dann gibt's Neues von der Mafia. In Holland zum Beispiel. Die unglaublich schöne Selbstzerlegung der Content-Mafia, wie Fefe es beschreibt. So viel gehäufte kriminelle Energie kennt man sonst nur aus den Banken oder von der Energiemafia. Es geht nämlich im Kern um einen Komponisten, der Content-Mafia-Knochenbrecher-Brigade Brein, das sind die, die immer Pirate Bay aus dem Netz wegzensiert haben wollten, ein Lied, eines seiner Werke lizenziert hat, damit die das als Untermalung für einen ihrer Raubmordkopierterroristen Werbespots bringen können. Und nun ist dem Komponisten Jahre später beim Kauf einer DVD aufgefallen, dass da eben der Spot auch drauf war. Allerdings für diese DVD-Spots, da hat er keine Lizenz gegeben. Oder anders ausgedrückt, die Content-Mafia-Knochenbrecher-Brigade hat Graubmord kopiert. Und zwar in kommerziellem Ausmaß möchte man annehmen, weil dass das nur auf einer einzigen DVD drauf gewesen sein sollte, wage ich einfach mal zu behaupten, das wäre eher unwahrscheinlich. Und ja, jetzt ist die Frage, was macht man? Naja, er hat sich an das GEMA-Pendant in Holland gewandt, Boomas Demra, und die tun gar nichts. Jahrelang. Nachdem der Komponist, der 4 Jahre lang keine Hilfe bekam, hat er dann nochmal einen Finanzberater losgeschickt. Warum man einen Finanzberater losschickt und nicht gleich den Anwalt mit einer großen Kostenkeule, ist mir nicht ganz klar, aber ja. Und der hat dann mit dem Vorstand von Bumas Demra telefoniert und zu seiner Überraschung wollte der Vorstand dann für sein Eingreifen Schmiergeld haben. Und zwar wollte er, dass seinem eigenen privaten Verlag die Rechte übergeben werden und der Vorstand wollte dann auch noch glatt den Verzicht auf ein Drittel des zu erwartenden Schadensersatzes, den er sich dann wohl gleich in die eigene Tasche gewirtschaftet hätte. Das sind jetzt alles so Zustände, also ich meine, ich nenne die Content-Mafia ja schon immer Content-Mafia. Aber das sind schon Zustände, die sind dann nochmal eine Spur mafiöser als die normale Content-Mafia. Von daher, so ein komisches Geschmäckle hat das dann auch schon. Ich meine, wir brauchen langsam einen neuen Begriff. Die Mafia ist ja vieles, aber nicht säumig bei Verbindlichkeiten. Insofern tun wir der Mafia Unrecht, wenn wir sie mit Brein und Co. vergleichen. Säumig sind die auch nicht, die haben das bewusst vergessen. Dann gibt's auch vom Freitag ein Hicks-Gerücht, dass nämlich für, 12. Dezember es wohl einen Termin gibt, erst ein nicht öffentlich stattfindendes Meeting und hinten dran irgendwie eine Presseveranstaltung. Und das wäre wohl so das Muster, mit dem der Fund des Higgs-Bosons verkündet werden würde. Nun ist der Witz der, dass das zwar theoretisch irgendwie sein könnte, dass sie den Higgs jetzt gefunden haben, aber praktisch eher unwahrscheinlich ist, weil alles, was bisher an Auswertungen mit den 2011er-Daten gemacht wurden, darauf hindeutete, dass an der einen Stelle, wo eventuell ein Higgs sein könnte, noch nicht genügend Daten rumliegen, um den Higgs tatsächlich offiziell bewiesen zu haben, nämlich mit 5 Sigma Signifikanz. Sondern die haben da wohl nur 3 Sigma, das reicht eben noch nicht. Das ist alles, was sie haben, ist, sie können vermuten, dass das eventuell mit mehr Daten zu 5 Sigma aufgeblasen werden könnte. Oder anders ausgedrückt, also es sieht im Moment nicht danach aus, dass der Higgs da verkündet werden könnte. Es sei denn, es gibt noch irgendwo Daten, die tatsächlich bisher überhaupt nicht öffentlich waren. Dann wiederum könnte ich mir auch vorstellen, dass sie den Higgs doch vielleicht schon gefunden haben. Aber ja, also alles, was bis jetzt passiert ist, ist, dass die Presse sich halt auf dieses "Da ist eine Veranstaltung, die werden Higgs gefunden haben" drauf stürzt. Wozu mir nur einfällt, ja, jetzt wartet doch einfach mal die paar Tage ab, bis die Wissenschaftler sich selber sicher sind, was sie denn da jetzt nun eigentlich gesehen haben und bis sie sich dann auch einig sind, dass sie alle der gleichen Überzeugung sind. Und nicht die einen sagen, ja, wir haben was gefunden und die anderen sagen, nein, wir haben nichts gefunden und dann am Ende sich niemand richtig einigen kann, weil Wissenschaft funktioniert nun mal nicht nach dem Konzept, einer stellt sich hin und schreit und dann ist es so. Sondern das funktioniert nach dem Konzept, die sind sich dann einig, dass sie alle da in den Daten tatsächlich das Gleiche sehen. Aber hey. So, plus, was da zu vermuten ist, dass das so irgendwie im Dunstkreis 126 oder 125 GeV sein könnte, was für die bisherigen Beschleuniger definitiv außerhalb der Reichweite gewesen ist. Und wenn das tatsächlich der Higgs sein sollte, dann wäre der, weiß ich gar nicht, ob der jetzt besonders schwer, besonders leicht wäre, aber es würde jedenfalls dann schon mal was ganz Interessantes liefern. Hier steht was von 13. Dezember als Termin, wo dann die öffentlichen Veranstaltungen stattfinden. So, dann gibt's in Sachen Carrier IQ ging natürlich die ganze Geschichte in den USA weiter. Und zwar ging es erstmal damit weiter, dass die Carrier IQ-Leute gesagt haben, nein, also das kann ja gar nicht sein, das, was der Eckhart da in dem einen Video gezeigt hat, von wegen, ich drücke eine Taste auf dem Display und zack, hier, da lockt die Software gleich mit, welche Taste ich gedrückt habe. Dass das zwar irgendwie ein Debug-Log von der Software wäre, aber nicht das, was die Software verschicken würde. Dass sie also eben doch nicht jeden Tastendruck melden würde. Also von daher, ja, die Frage, die Gruber da stellt, ob andere Anwendungen auf dem Gerät Lesezugriff auf diese Debug-Logs hätten, weil wenn ab A die Tasteneingabe von ab B lesen kann, weil dahinter irgendwo Carrier IQ Tastendrücke mitschreibt, dann ist das ja trotzdem ein Sicherheitsloch und zwar ein ziemlich großes. Also die Carrier IQ-Geschichte, das bleibt auch noch weiter spannend. So, Fanboy-Neuigkeiten. Da gab es als erstes mal ein neues Beta von macOS 10.7.3. Irgendwie ein zweites soll dann irgendwann demnächst eventuell mal rauskommen. Was da jetzt irgendwie Großes in 10.7.3 drin ist, weiß ich nicht. So, wo war ich? Also es gibt ein neues Beta des nächsten Updates von macOS 10.7.3 halt. Was das irgendwie Tolles können soll, keine Ahnung. Wann das rauskommen soll, keine Ahnung. Von daher, ja, da kommt mal irgendwann was. Das dauert dann aber hoffentlich noch einen Schwapp. Beziehungsweise, wenn jetzt heute was rauskäme, dann würde ich erstmal sagen, ja, dann kommt es halt raus. Durch meine dünne Internetleitung kommt es nicht auf den Rechner. Ja, von daher. Blub. Dann sind iOS-Codenamen in die Öffentlichkeit gerutscht, weil, wie schreibt Heise hier so schön, die meisten Mac-Nutzer wissen, dass Apple sein Desktop-Betriebssystem seit Anbeginn von Mac OS X intern nach Großkatzen benennt. Mittlerweile ist aus den Codenamen sogar ein Werbemittel geworden. So bezeichnet Apple in seinem Marketingmaterial das aktuelle Mac OS X 10.7 schlicht als OS X Lion. Die Versionsnummer verschwindet. Beim Mobilbetriebssystem iOS ist das noch anders. Die aktuelle Generation wird extern als iOS 5.0.1 bezeichnet. Codenamen nennt der Computerkonzern dagegen nicht. Am Wochenende hat der Entwickler Steve Troughton Smith nun auf Twitter erstmals in ganzer Breite verraten, an welches Namensschema sich Apple intern bei iOS hält. Statt Großkatzen sind es Skiorte. So hieß iOS 1.0 Alpine, was für die Alpine Meadows in Kalifornien steht. iOS 2.0 nannte sich Big Bear für den Big Bear Lake. Version 3.0 Kirkwood wurde von den Kirkwood Mountains inspiriert. 4.0 hieß Apex für den gleichnamigen Berg in British Columbia. Bei iOS 5.0 ist Apple bei Telluride angekommen, benannt nach dem Wintersportort in Colorado. Aber auch Zwischenversionen bekamen eigene Codenamen. iOS 5.1, das aktuell in einer Entwickler-Beta vorliegt, wurde Hoodoo getauft nach einem Skigebiet im US-Bundesstaat Oregon. Und dann gibt es auch noch mehr Codenamen und tralali. Ja, ist die Frage, ob das irgendwie, also außer Alpine, was ja wohl auch das Root, das Default-Root-Passwort von iOS war. Ich weiß nicht, ob es das immer noch ist, keine Ahnung, aber außer Alpine ist von den Namen vorher nie irgendwie viel durch die Öffentlichkeit getragen worden. Von daher, ja, die haben halt Namen für die Dinger. So, dann gerüchtet es, dass eventuell unter Umständen möglicherweise Apple in Hannover ein Einzelhandelsgeschäft in der dortigen Bahnhofsstraße eröffnen wollen könnte. Da gibt es jetzt noch den Räumungsverkauf eines Modeanbieters, der zum Jahresende da rausgeht aus dem Laden. Und naja, also wenn der zum Jahresende rausgeht, dann wird es im Zweifelsfall erstmal ein paar Tage Umbauarbeiten brauchen, bevor Apple einziehen kann. Und dann kriegt eventuell möglicherweise Hannover auch einen Apple Store. Ja, ich meine, ich gönn's ihn. Wir haben hier zwei, von daher dürfen wir auch mal großzügig sein, darf Hannover auch einen kriegen. So. Der ehemals der Firma Karstadt gehörende Laden in der Bahnhofstraße eignet sich mit einer Fläche von 800 bis 1000 Quadratmetern neben jedenfalls gut für einen Apple Store. Ja, mei, reicht. Dann gibt es auch mal wieder das Gerücht, dass das nächste iPad, das 3-Pad, dicker werden könnte. Für die Apple-Gazette scheint festzustehen, dass das iPad 3 über ein Retina-Display mit einer Auflösung von 2048x1536 Pixel verfügen wird. Fraglich ist allerdings, ob Apple das Gerät dünner oder einen Hauch dicker konzipieren wird. Das jüngste Gerücht aus Fernost besagt, dass das iPad 3 einen Hauch dicker sein wird als sein Vorgänger und nach wie vor ein 9,7 Zoll Display mit sich bringen wird. Ja, also nur nochmal zusammengefasst, was da so an Gerücht aktuell in der Landschaft rumsteht. Ja, es kriegt ein Retina-Display und ja, es wird ein Schwapp dicker, weil es zwei Beleuchtungselemente braucht, wo es bisher nur eins brauchte und das deswegen dann irgendwie dicker werden würde. Blablub, fragt mich nicht. Ich meine, hallo, es sind alles nur Gerüchte und solange wie nichts angekündigt ist, bleiben es auch erstmal nur Gerüchte. Und wir haben ja beim iPhone 4S gesehen, dass die Gerüchterstatter auch durchaus mal richtig gründlich ins Klo greifen. Wenn sie sich da alle drauf versteifen, dass das nächste iPhone iPhone 5 hieße und komplett anders aussehen würde. So, dann ist am 8. Nee, das kann eigentlich gar nicht sein. Also irgendwann diese Woche jedenfalls, ist dann ein Update für die Twitter for iPhone App rausgekommen, was nicht nur ein anderes Aussehen gebracht hat, sondern so ganz grundsätzlich die Bedienphilosophie und diverse Services geändert hat. Oder anders ausgedrückt, es ändert nochmal wieder sehr viel, schaltet Services, die bisher ganz nett waren, ab. Ja, weil bisher war immer noch sehr viel von Tweety in Tweety drin und jetzt haben sie halt ohne den Hauptentwickler von Tweety oder ohne den Entwickler von Tweety weitergemacht. Und es steht zu vermuten, dass der da seine Finger sowieso nicht mehr drin hatte. Von daher, ja, sieht alles ganz anders aus, hat irgendwie neue Buttons da unten, Home, Connect, wo man irgendwie Replies und auch irgendwie Aktivitäten rund um den eigenen Account sehen kann, so irgendwie Leute, die einem folgen, Leute, die irgendwas faffen, etc. pp. Discover, Hashtag Driven Search, me, the new profile page. Finde ich alles irgendwie jetzt nicht so unheimlich umhauend. Was ich jetzt nicht ausprobiert habe, Aldi, weil ich es eh nicht dabei habe, ob das auf einem 3G-iPhone überhaupt noch starten würde. Wild vermutet, nein. Das hat ja auch Twitty schon länger nicht mehr gemacht. Dann hat Samsung in Sachen iPhone 4S Verkaufsverbieten ein paar Probleme. In Frankreich zum Beispiel ist ein Antrag auf eine einstweilige Verfügung für den Verkaufsstopp abgewiesen worden, meldet der für Le Figaro zuständige Journalist Benjamin Ferrand auf Twitter. Das Gericht habe den Antrag als unverhältnismäßig gewertet und angeordnet, dass der südkoreanische Konzern Apple Verfahrenskosten in Höhe von 100.000 Euro zu erstatten habe. Samsung war bereits in Italien mit dem Versuch gescheitert, ein Verkaufsverbot für das iPhone 4S zur Markteinführung im Oktober zu erwirken. Laut dem Patentanalysten Florian Müller wird das Verfahren am 16. Dezember in Mailand erneut verhandelt. Beide Unternehmen stehen in einem weltweiten Patentstreit um Tablets und Smartphones. Zuletzt hatte ein Gericht in Kalifornien Apples Antrag auf eine einstweilige Verfügung für den Vertriebsstopp des Galaxy Tab 10.1 auf dem US-Markt zurückgewiesen. Die nehmen sich also beide nichts. Aber wo es jetzt allerdings Ungemach für Apple gibt, das habe ich hier allerdings noch nicht drin. Das muss dann erst irgendwie Freitag passiert sein. Motorola in Deutschland. Da gibt es Meldungen. Aber hey, die Meldung ist noch zu frisch, als dass ich sie in diesem Podcast unterbringen würde, weil hätte ich den am Freitag aufgenommen, wäre sie noch nicht passiert. Und ich will ja die Meldungen so frisch haben, wie sie normal sind, nämlich bis zu einer Woche alt. So, was es übrigens auch gibt, in Windows Phone 7 ist auch ein Killswitch drin. Na, da gab es ja damals, als iPhone in der Softwareversion 2 mit dem App Store kam und einen Killswitch hatte, gab es große Aufregung, so von wegen, da kaufe ich mir eine Anwendung und dann kann Apple die einfach so sperren. Und nachdem ja inzwischen rausgekommen ist, das also auch bei Android eine Sperrfunktion drin ist, die auch schon einige Male genutzt wurde, weil da Software im Store-System drin war, die ganz und gar nicht gute Absichten hatte. Gibt es also jetzt auch bei Windows Phone 7 eine Kill-Switch-Funktionalität, die hier von iPhone-Blog berichtet, einmal benutzt wurde, weil einem Entwickler einer Navigationssoftware von seinem Rechner Projektdaten geklaut ist jetzt nicht richtig, er hat sie wohl noch, aber kopiert wurden und die Anwendung dann als kostenloser Download in den App Store, ist ja falscher Begriff, in den Windows Phone Verkaufsladen gebracht wurde. Und das fand der Entwickler jetzt gar nicht lustig, kann man ja verstehen. Da hat er sich an Microsoft gewandt und gesagt, mach das weg. Microsoft hat dann nicht nur den Eintrag aus der Verkaufsliste rausgekickt, sondern auch den Killswitch aktiviert, so frei nach dem Motto, wer die Software kostenlos bekommen hat, bei dem funktioniert sie dann nicht mehr. So, was ich jetzt nicht weiß, ist, ob sie denn auch bei Leuten nicht funktioniert, wo sie eigentlich nicht kostenlos gelandet ist, also die richtig Geld ausgegeben haben. In dem Fall würde ich auch hoffen, dass Microsoft dann den Leuten ihr Geld wieder zurückgibt, wenn die Software nicht mehr tut, weil Microsoft was getan hat. Aber stellen wir uns mal vor, dass Apple sowas tun würde. Wenn Apple das erste Mal den Killswitch einsetzt, dann gehe ich ohnehin davon aus, dass dann erstmal großes Geschrei kommt. Genauso wie bei der Carrier IQ-Geschichte, das Geschrei auch deutlich größer wäre, wenn Apple da nicht hätte sagen können, ja, wir setzen es fast nicht mehr ein. Gut, das fast ist da immer noch ein interessanter Teil, wo irgendwie doch gar nicht so viel drauf rumgetreten wurde, wie ich gedacht hatte. Aber hey. So. Genau. Dann gibt es aus dem Space Meldungen. Einmal Bröselgrund, weil nämlich bei Phobos Grund einiges nicht mehr nach Plan läuft. Nachdem die russische Marssonde kurz nach ihrem Start außer Kontrolle geraten war, wollte die Raumfahrtbehörde Roskosmos sie zumindest kontrolliert abstürzen lassen. Doch nun heißt es, Phobos Grund befinde sich in Auflösung. Die Moskauer Nachrichtenagentur Interfax meldet, schon vor einigen Tagen hätten sich von der Sonde zwei unbekannte Objekte abgetrennt. Ach, das waren nur die Außerirdischen. Interfax beruft sich dabei auf einen kanadischen Raumfahrtexperten. Die 13,5 Tonnen schwere Sonde war am 9. November gestartet. Dann jedoch hatten die Triebwerke nicht gezündet. In ihren Tanks befinden sich hochgiftige Stoffe wie Hydrazin und Stickstoffetroxid. In den Messgeräten radioaktives Kobalt. US-Wissenschaftler bezeichnen Phobos Grund deshalb als den giftigsten Satelliten aller Zeiten. Gut, das mit dem aller Zeiten, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ja, giftig ist er schon. Und was da halt auch auffallen darf, okay, das Ding zerbröselt. Und Funkkontakt gibt es halt auch schon länger keinen mehr, oder anders ausgedrückt, es wird völlig unkontrolliert in der Erdatmosphäre irgendwann wieder eintreten. Und man kann nur hoffen, dass da von dem giftigen Zeug nicht zu viel kontrolliert irgendwo an einer Stelle landet. Ups. So, dann ist eine Zweiterdemeldung hier von Dienstag, glaube ich. Ein Planet wie die Erde, aber außerhalb unseres Sonnensystems. Astronomen wissen jetzt, es gibt ihn wirklich. Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte, wurde der Planet mit dem Namen Kepler-22b zum dritten Mal dabei beobachtet, wie er vor einem Stern entlang zog, im Zweifelsfall seinem. Damit ist seine Existenz bestätigt. Nach Angaben der Forscher beträgt die Temperatur an der Oberfläche des Planeten etwa 22 Grad Celsius. Möglicherweise gäbe es dort Wasser, außerdem ähnele der Stern, um den Kepler-22b kreist, stark unserer Sonne. Die Entdeckung eines solch erdähnlichen Planeten gilt als Schlüssel bei der Suche nach außerirdischem Leben. Allerdings ist er 600 Lichtjahre weit entfernt, was einen Besuch in näherer Zukunft sehr unwahrscheinlich erscheinen lässt. Tüstel. Entdeckt wurde der Planet mit dem Weltraumteleskop Kepler, mit dem Wissenschaftler seit März 2009 Planeten suchen, unter anderem eben auch eine zweite Erde. Und ja, so eine Meldung ist es insofern, als sie jetzt tatsächlich einen Planeten gefunden haben, der eben kein Riesenplanet ist, sondern von den Größenverhältnissen her mit der Erde mithalten kann, von den Temperaturverhältnissen her auch. Und ja, mehr wird man ja über die Entfernung ohnehin kaum rauskriegen. Na, also irgendwie Atmosphärenzusammensetzung oder so, da muss man schon mächtig Glück haben. So, wo es auch gut aussieht fürs James-Webb-Teleskop, da sah es ja zwischendurch mal danach aus, dass irgendwie bei diesen lustigen Republikaner und Demokraten kloppen sich drum, wer weniger Geld ausgibt, Veranstaltungen, das Ding hinten runterfallen könnte. Aber da sieht es jetzt danach aus, dass es bis 2018 ein Projektbudget von 8,8 Milliarden US-Dollar haben dürfte. 2018 ist wohlgemerkt ein ganzes Stückchen nach dem eigentlich bisher geplanten 2013 Starttermin, aber hey, das Budget haben sie auch heftig überzogen. Aber es sieht immerhin nicht danach aus, dass dem Ding jetzt irgendwie Böses passiert, weil es ist zumindest Budget und Zeit und was weiß ich nicht noch genehmigt. Und bei James Webb Teleskop ist halt der Witz auch noch der, dass das Ding halt nicht in einem Erdorbit rumstehen soll, sondern an einem der Lagrange-Punkte stehen, wo man nach bisheriger Technik keine bemannten Missionen hinschicken kann. Also mal davon abgesehen, wir kriegen ja nicht mal in den Erdorbit irgendwie bemannte Missionen, außer auf die ISS. Weil es gibt keine Shuttles mehr. Ja? Und deswegen müssen sie jetzt auch auf der Erde vorher alles so gründlich durchgetestet haben, dass da eben keine Fehler mehr drin sind, wenn die dann oben ankommen mit dem Ding. Was übrigens auch noch passiert, irgendwann in den nächsten Tagen müsste dann auch die nächste ISS-Besatzungshälfte wieder starten. Ich meine irgendwie 16. Dezember war irgendwie der geplanter Starttermin, weil die stehen ja auch noch auf der Liste von Dingen, die passieren müssen. Nachdem ja die bemannten Starts jetzt für die ISS wieder freigegeben sind, brauchst du jetzt halt nur noch irgendwie da ein bisschen Vorlauf, schwapp, und dann können die hoch. Ja. So, dann gibt es bei Carrier IQ auch das Blame Game, weil Carrier IQ, CIQ, weist die Verantwortung dafür zurück, dass sensitive Aufzeichnungen über Nutzeraktionen auf einem Smartphone des Herstellers HTC einfach zugänglich und im Klartext abgespeichert wurden. Offenbar hat HTC einen Weg für die Implementierung der CIQ-Anwendung beschritten, durch den einfach auf die Logfiles zugegriffen werden konnte, geht aus einem Bericht des US-Magazins The Verge hervor. Der 25-jährige Systemadministrator Trevor Eckert hatte die im Hintergrund aktive Anwendung auf einem Android-Smartphone von HTC entdeckt. Die CIQ-Software wird entweder direkt in das Betriebssystem des Smartphones integriert oder später beispielsweise von den Mobilfunkbetreibern, die das Gerät verkaufen, als eine Third-Party-Application installiert. Im zweiten Fall hat die CIQ-Software keinen direkten Zugriff auf die für den Netzbetreiber interessanten Daten, sondern nutzt eine spezielle API. Der Hersteller ist dann dafür verantwortlich, das Betriebssystem so zu modifizieren, dass es die zu loggenden Daten der CIQ-Software über diese API übergibt, also in diesem Falle HTC. CIQ hält in einem bestimmten Bereich des Smartphones ein Logfile vor, und zwar nicht im Klartext und nur mithilfe von CIQ-Tools verwertbar, heißt es weiter in dem Bericht. Das Logfile werde ständig mit neuen Daten überschrieben, wobei keine Daten älter als 7 Tage alt sind. CIQ-Marketing-Manager Andrew Coward erläuterte in einem Interview mit dem Register, die Daten seien für Carrier nur relevant, wenn ein Smartphone abstürzt oder ein Gespräch unerwartet unterbrochen werde. Die dann an die Mobilfunkbetreiber übermittelten Daten könnten dann helfen, mögliche Netzwerkprobleme aufzuspüren. SMS und bestimmte Tastenfolgen können dazu benutzt werden, bestimmte CIQ-API zu aktivieren und Diagnosedaten zu übermitteln, erläuterte Coward. Das sei der Grund, warum beispielsweise SMS von der CIQ-Anwendung beobachtet werden. Die Inhalte der Kurzmitteilungen würden aber niemals gespeichert oder übermittelt. Und die Frage, die sich mir da aufdrängt, ist, die sollen doch auch in SSL-Verbindungen vor der Verschlüsselung reingrätschen. Warum sie das tun, steht hier noch nicht. Aber hey, der Android-Sicherheitsexperte Dan Rosenberg bestätigte nach einer Analyse diese Darstellung. Auch wenn auf den ersten Blick im Zusammenhang mit der CIQ-Software keine bösen Absichten erkennbar seien, stellte Rosenberg aber auch einige Forderungen auf. So sollten die Verbraucher die Möglichkeit haben, derartige Datensammelei abzulehnen. Es müsse transparent werden, welche Daten festgehalten werden, um Missbrauch auch durch Dritte vorzubeugen. Ist ein heißer Text und also die Frage, die sich halt aufdrängt, insbesondere das, ja, böse HTC war schuld. Wäre die spannende Frage, war HTC schuld dran, dass sie Mist gebaut haben, oder war HTC nur schuld dran, dass der Mist von Carrier IQ rausgekommen ist? Das ist mir nämlich noch nicht so ganz klar. Das kann nämlich auch locker sein, dass sie einfach nur nicht wollten, dass der Mist entdeckt wird, den sie da machen. Und dass sie jetzt das Problem haben, huch, ist ja rausgekommen, dass sie Mist gemacht haben. Nein, so ein Pech aber auch. So, dann ist Kaspersky aus der Business Software Alliance oder tritt Kaspersky aus der Business Software Alliance aus, und zwar, weil die von der BSA geäußerten Bedenken gegen den Stop Online Piracy Act, SOPA, dem Antivirenhersteller Kaspersky nicht weit genug gehen. Anfangs hätte der Verband SOPA sogar befürwortet. Kaspersky beendet aus Protest seine Mitgliedschaft in der BSA zum 1. Januar 2012. Kaspersky stellt in einer Mitteilung klar, dass es entgegen der öffentlichen Wahrnehmung weder SOPA befürworte noch innerhalb der BSA an Diskussionen darum teilgenommen habe. Vielmehr stelle man sich gegen eine Einführung, da es für die Internetnutzer kontraproduktiv sei. In der Vergangenheit hatte Kaspersky zwar US-Initiativen zur Eindämmung von Internetkriminalität begrüßt, damit aber nach eigenen Angaben das Wohl der Nutzer im Sinne gehabt. SOPA ist jedoch eine Initiative der Unterhaltungsindustrie. SOPA sieht eine Sperrung von Domänen und Webseiten auf Netzebene vor, um die illegale Verbreitung urheberrechtlich geschützten Materials zu verhindern. Und weil die Betreiber in der Regel nicht direkt zur Verantwortung gezogen werden können, sieht das Gesetz vor, Provider gerichtlich zu zwingen, den Zugang zu den fraglichen Websites zu sperren, auch auf DNS-Ebene. Suchmaschinen müssten Verweise auf solche Seiten aus ihren Indizes tilgen. Auch Microsoft soll laut US-Berichten darauf hingewirkt haben, sich von SOPA zu distanzieren. Internetgrößen wie AOL, eBay, Facebook, Google, LinkedIn, Mozilla, Twitter, Yahoo und Zynga haben ebenfalls Befürchtungen geäußert. Providern und Inhalteanbietern könne weitreichende Prüfpflichten und die Überwachung ihrer Kunden auferlegt werden. Der Scherz an der Geschichte ist ja, dass Fefe macht er daraus, ja, guck mal hier, ein Snake-Oil-Verkäufer will nicht mit der Content-Mafia in einem Topf landen. Der Witz an dem ganzen Ding ist, dass SOPA auch dadurch noch negativ auffällt, dass Frau Hillarious Clinton jetzt gerade kürzlich sich gegen Zensur in anderen bösen Staaten äußert, gleichzeitig aber nicht darauf hinweist, dass das Gesetzentwurf, der da im US-Parlament gerade unterwegs ist, ganz heftig Tür und Tor für Zensur öffnet. Von daher, aber hey. Frau Clinton muss ja auch nicht zur Kenntnis nehmen, dass ihr das Internet darf aber nicht zensiert werden, dann auch auf ihre eigenen Landsleute bezogen werden dürfte. So, und dann gibt es hier noch die Meldung, dass am Mittwoch um 18 Uhr das LHC-Jahresende ausgebrochen ist. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich gedacht hatte, dass die erst am Donnerstag ausbrechen würden mit ihrem Jahresende. Aber hey, so war es halt so, dass irgendwie am Mittwoch früh ist irgendwas kaputt gegangen, irgendwas ging nicht, dann war es wieder da, dann wollten sie keine Stable Beams mehr machen mit den Irons, dann wollten sie noch irgendwas testen, wo ich keine Ahnung habe, ob sie das geschafft haben oder nicht, weil ich zu der Zeit nur via Twitter überhaupt verfolgen konnte, was da abging. Und also so ist jetzt dann jedenfalls das Jahresende am LHC ausgebrochen und der große Technical Stop zwischen den Jahren dann mal wieder, wo halt alle möglichen Komponenten repariert, ausgewechselt, was weiß ich nicht, werden können und auch müssen. Da gibt es jetzt ja, dieses Mal gibt es einige Sachen, die auch ausgewechselt werden müssen, bevor sie nächstes Jahr dann wieder sauber mit Protonen anfangen können. So Dunstkreis Februar, März. Plus, was es natürlich auch gibt für die Wissenschaftler, jetzt eine Menge Zeit, das Datenmaterial, was jetzt eben gerade in den letzten Monaten erzeugt wurde, mal zu durchforsten, um eben unter anderem mal zu gucken, ob Onkel Hicks vielleicht schon irgendwo angeklopft hat. Na, aber wie gesagt, da gehe ich mal davon aus, dass sie noch keine richtige Ankündigung haben dürften zum jetzigen Zeitpunkt, sondern nur eine, ja, wir sehen da was, das könnte eventuell, aber macht euch nicht zu heiß werden. Von daher, warten wir mal ab. So, genau. Und wenn dann beim LHC das Jahresende ausgebrochen ist, dann ist ja wieder Weihnachten fast vor der Tür. Gut, bei mir jetzt noch nicht. Bei mir ist erstmal vor der Tür, dass ich hier noch ein paar Tage bleiben darf. Und dann hoffentlich nach Hause und diese Datei hier auch veröffentlichen. Weil solange ich hier bin, kann ich diese Datei dummerweise nicht veröffentlichen. Ich bin schon ganz froh, dass ich es schaffe, jetzt hier diese Datei überhaupt aufzunehmen. Weil es nämlich gerade überhaupt nichts zu tun gibt. So überhaupt gar nichts. Und hier halt auch überhaupt niemand im Raum ist sonst. Weil ich mag nicht gerne vor Zuschauern aufnehmen. Aber ja. So, was ihr dann auf die Ohren kriegen könnt, ist allerdings Musik. Und zwar gibt es aus Hohenwestedt, stammte der, glaube ich, den Spielmannsschwur von Saltatio Mortis in 5 Minuten 9. Gefolgt von der Fauxpology on Fuzz News in 2 Minuten 9. Die habe ich aus YouTube entführt. Und er hat ja recht. Und genau, dann sage ich schon mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, ist, glaube ich, der gerade einfachste Weg, der mir einfällt, mir eine Mail an compiblog@googlemail.com zu schreiben. Das funktioniert sogar, während ich im Krankenhaus bin, weil das nämlich per Push-Notification auf den iPhones landet. Hihi. Alternativ könntet ihr gucken, dass ihr mich bei Twitter @compot erwähnt. Auch das gibt eine Push-Notification auf den iPhones. Oder mich bei Google Plus erwähnt. Auch da gibt es eine Push-Notification und eine Mail, die dann auch wieder eine Push-Notification macht. Ein Kommentar im compiblog.de, Compot 295, Teil Dings, könnt ihr zwar machen, aber das macht von sich aus nicht auf sich aufmerksam. Da muss ich von mir aus aktiv werden, damit da was passieren kann. Aber ja. So, und dann drohe ich mal damit, dass ich eventuell hoffentlich möglicherweise nächste Woche nicht mehr im Krankenhaus bin, sondern wieder draußen, wo ich dann hoffentlich auch wieder was aufnehmen können werde. Wenn denn nichts dazwischen kommt, du sagst dann viel Spaß mit dem Spielmannsschwur und der Fauxpology und bis zum nächsten Mal, wenn denn, wie gesagt, nichts dazwischen kommt.
Wir versprechen, dass wir auf ihr aufpassen, solange die Bühne unsicher macht. Euch, meine Damen, beschützen wir so gut es irgendwie geht. Und das versprechen wir auf unsere Art und Weise mit dem Spielmannsschuh.
Keine Angst, meine Freunde, meine Jungs, kommt ihr wieder vor. Hey, die Gäste, könnt ihr dann auch noch dazu schwimmen? Wir sind hier wieder hin und sperrt uns mit Wein, Bett und Wein, so wollen wir sein. Das kann uns retten und steckt noch mal ein, wir sind geboren, um Spielmann zu sein.
Die Frau, die uns hält, ist noch nicht geboren. Das haben alle Spielleute geschworen. Bye.
für euch. Und heute Abend gibt es eine echt heiße Show. Wir haben Henry Roth dabei, der wird uns kräftig Feuer unterbrechen. Und ich hoffe, dass ihr so ab 12 hier an der Bühne seid und mit uns ein geiles Nachtkonzert dann gibt es noch etwas zu erwähnen. Wir sehen uns gleich da drüben an unserem Merchandise-Stand und etwas später im kühlen Schatten bei Tops Taverne. Und bis dahin verabschieden sich von euch, nicht ohne auf die nachfolgenden Spielleute hinzuweisen, Metusa kommt gleich, die unglaublich gut aussehenden,
die wohlriechenden,
die immer überall und allzeits potenten
Spielleute von
Saltatio Mortis!
Welcome back. Let's find out if we've got anything wrong so far. For that, we go to TV's Andy Levy. Hey, Andy.
Hey, Greg. Before we begin, I want to take a minute to talk about something that happened Tuesday night. Around 8 o'clock here on the East Coast, R&B singer Chris Brown tweeted, "No more planking for me unless it's on a sexy lady, LOL." Mm. So I saw this tweet, and I retweeted it, adding, "You spelled punching wrong." Obviously a reference to the fact that Brown was arrested in 2009 for assaulting his then-girlfriend Rihanna. But now, in the light of day, I'd like to apologize to Chris Brown and to his fans who are known as Team Breezy. To Mr. Brown, I apologize for referencing the fact that you beat the crap out of Rihanna. It was disrespectful of me to draw attention to the fact that you put your girlfriend in the hospital. And further, it was not my place to make people remember that you beat a woman with your fists, leaving her with multiple facial contusions, a bloody nose, and a split lip. I know that now. I also appreciate the fact that you tweeted me, letting me know that children conduct themselves better than I do. You are correct, and I can only hope to one day mature to the point where I can conduct myself in a more adult manner, possibly by throwing a chair out of a window and storming out of a building with my shirt off. I ask only for your patience. To Team Breezy, I would like to also say that I'm sorry, and thank you for your thousands of tweets, which taught me a lot about the creative possibilities of spelling, grammar, and syntax, possibilities I never even imagined before last night. In particular, I'd like to thank the female members of Team Breezy, who have taught me that as long as you can sing, you can beat the living hell out of a woman, and other women will still love you. And lastly, I apologize to everyone for using Twitter to subtly address the fact that I think it's disgusting that a guy who put his girlfriend in the hospital can, a mere 2 years later, be warmly welcomed back into society and appear on shows such as Saturday Night Live as if everything he did magically never happened. It won't happen again.
Mm. That's nice.
Thank you. Really, Greg, the only thing Chris Brown is guilty of?
What?
A felony.
Yes.
Shall we go on?
Yes.
Okay.